Das Leben ist zu kurz für irgendwann, habe ich irgendwann mal auf so einer Karte gelesen. Wir befinden uns zwischen zwei Predigtreihen. Ich habe dieses Mal eingeschoben. Es hat sich ergeben, als ich eines Morgens einen Psalm las. Da kam ich so auf dieses Thema und dann fiel mir das dazu irgendwann in die Hände. Und das dachte sich auch mein Sohn Philipp, als er im zarten Alter von 16 Jahren während eines Auslandsschuljahres, Aufenthalts in den USA, im Bundesstaat Mississippi, die Möglichkeit bekam, für einige Tage New York zu besuchen. Jetzt war das natürlich nicht vorgesehen in diesem Programm und würde zusätzliches Geld kosten. Sein Argument am Telefon: Jetzt bin ich in der Blüte meines Lebens und war noch niemals in New York. Das ist die einmalige Chance, wann werde ich die je wiederbekommen? Und als Angebot macht er uns, er würde auch für einige Jahre auf Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke verzichten. Ich weiß gar nicht, ob wir es eingehalten haben. Kurzum, er war in New York und hat es nicht bereut. Es soll ja Leute geben, die waren noch niemals in New York. Aber das ist natürlich eine tolle Stadt, aber man muss ja nicht unbedingt da gewesen sein. Und doch sage ich so für mich auch, es gibt viele Orte, die würde ich gerne noch mal besuchen oder überhaupt mal besuchen. Oder ich würde auch viele Aktionen noch gerne machen, manche Abenteuer noch erleben. Und die Frage ist nur, wann? Irgendwann mal, wenn ich in Rente bin? Oder wann könnte ich das mal tun? Habt ihr auch solche Überlegungen, was ihr noch mal unbedingt machen möchtet? Wer von euch hat schon mal eine Bucketlist geschrieben? Es sind nur ganz wenige Meldungen. Vielleicht melden sich noch viel mehr Leute, wenn ihr wisst, was eine Bucketlist ist. Das ist quasi eine To-Do-Liste, ja, wieder ein englisches Wort. Eine To-Do-Liste, also das, was ich gerne noch mal machen oder erlebt haben möchte, bevor ich sterbe, ist bekannt geworden durch so einen Film vor, was weiß ich, 12, 13 Jahren. Ja gut, es kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Wir würden vielleicht gerne bestimmte Orte noch besuchen. Wir würden noch was Bestimmtes an Fähigkeiten uns aneignen, noch ein bestimmtes berufliches Ziel, persönliches Ziel, was auch immer. Nee, ich sage jetzt nicht, was ich alles noch machen wollte oder will. Könnt ihr mich persönlich fragen. Wie sieht es heute am 1. September 2019 auf deiner Lebenslinie aus? Jetzt wollte ich keine Lebenslinie malen, sondern ich habe ein Lebensblatt erstellt. Da ist euer Leben auf einer Karte, auf einer DIN A4-Seite. In Deutschland ist die Lebenserwartung ungefähr so, bei den Männern 78 Jahre, bei den Frauen 83 Jahre. Ich bin mal großzügig und sag mal, 90 Lebensjahre haben wir in Monaten. Jede Zeile hat 36 Monate, sind 3 Jahre, 30 Zeilen sind 90 Jahre. Das ist das, was uns so unter Umständen zur Verfügung steht. Und ich habe mir mal jemanden überlegt, jemanden ausgedacht, der 26 Jahre alt ist. Er ist heute nicht da. Ich hatte nochmal nachgefragt, ob er vielleicht da wäre. Er ist heute bei der Einführungsveranstaltung von Justus, der Sohn von Hans-Jürgen in Bünde, der macht da sein, der ist da jetzt angestellt, glaube ich, ne? Genau. Da ist der junge Mann, der schon 2 Drittel seines Lebens hinter sich hat. Aber schaut mal, was der noch alles vor sich hat. Der hat noch ganz, ganz viele Kreise, jeweils 1 Monat, die er ausfüllen kann. Was kann der noch alles machen? Konstantin Meyer, wer es noch nicht erraten hat. Armin, müsstest du es erraten haben eigentlich, ne? Ja, das hast du sofort gewusst. Der hat nämlich morgen Geburtstag, Konstantin. Okay, dann habe ich euch mal das nächste Bildchen gezeigt. Der hat schon mindestens zwei Drittel seines Lebens mathematisch gesehen hinter sich. Also wenn ihr da durchzählt, dann sind da nur noch 8 Reihen oder was weiß ich wie viele übrig. Und die anderen sind alle schon gelebt. Und gefühlt kann das aber ganz anders sein. Also ich kann mir vorstellen, dass ich noch ganz viel mit Gott erleben werde. Und gar nicht die 2 Drittel, ich fühle mich gar nicht, als hätte ich 2 Drittel hinter mir, sondern viel weniger, noch ganz viel vor mir. Aber wenn ihr genau guckt, mathematisch sind das nur noch 8 Reihen und es wird sogar so sein, dass die angefangene Zeile noch nicht zu Ende sein wird, dann wird dieser Mensch schon eine neue Zeit im sogenannten Ruhestand. Das wird aber kein Ruhestand sein, das weiß ich ganz genau und meine Frau weiß das auch. Das wird eher ein Unruhestand sein, was von dem, was ich alles noch erleben und machen will. Also das wird in dieser Reihe noch passieren und dann kommen die nächsten Reihen. Klar, also das bin ich natürlich, der 2 Drittel gelebt hat und aber noch ganz viel vor sich hat. Noch 310 Monate, also wenn es denn so kommt. Aber wer weiß das schon? Das Leben kann morgen zu Ende sein, im nächsten Moment ist es zu Ende. Und was wäre wirklich wichtig, wenn du dir vorstellst, dass dein Leben nächstes Jahr zu Ende ginge? Was würdest du bestimmten Menschen gerne noch gesagt haben? Wen würdest du noch gerne besuchen? Mit wem möchtest du dich noch gerne versöhnen? Wen um Vergebung bitten? Schaut euch einfach mal das an, was hinter euch liegt und versöhnt euch mit der Vergangenheit. Es ist bei manchen Menschen so, dass die Vergangenheit noch so in die Gegenwart hineinwirkt, dass sie gar nicht frei ihr Leben gestalten können, sondern von der Vergangenheit bestimmt oder dirigiert werden. Ich habe in den letzten Monaten häufiger darüber nachgedacht, mich mal irgendwann mit meiner ältesten Schwester zu treffen. Ich wollte ganz gerne über verschiedene Dinge mit ihr reden, über manche Vorfahren, über Zeiten aus meiner Kindheit, an die ich definitiv keine Erinnerung mehr habe. Und ich dachte, das wäre doch bestimmt gut. Zu spät. Sie ist vor 3 Wochen plötzlich und unerwartet gestorben. Sie war 17 Jahre älter als ich und ich hätte mir einfach gewünscht, noch manches mit ihr zu besprechen. Ich habe es versäumt. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Ich kann es heute noch nicht fassen, dass sie wirklich gestorben ist. Und einen Tag nach dieser Nachricht bekommen wir die Nachricht von Hans-Jürgens Not-OP. Ich war geschockt darüber, wie plötzlich von einem auf den anderen Moment alles ganz anders sein kann. Und umso freudiger bin ich über die Nachrichten über Hans-Jürgens Genesung. Und ich habe die ganz große Hoffnung und die Zuversicht, dass er vollständig wiederhergestellt wird. Ich hatte kurz nachdem das passiert ist, einen Traum. Ich glaube, eine Woche später hatte ich einen Traum, in dem ich Hans-Jürgen auf einer Liege liegen sah, noch ziemlich schwach, aber er war wiederhergestellt. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und an diesem Wochenende, als wir diese Nachrichten bekamen, Claudia und ich waren wie paralysiert. Wir waren gar nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Wir waren an diesem Freitag, Samstag und dann am Sonntag nicht im Gottesdienst. Wir waren gelähmt. Wir wussten nicht, was da gerade abgeht. Wir haben alle gleich viel Zeit. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 36 Monate in einer Reihe, 3 Jahre. Das hat jeder. Es gibt Menschen, die machen erstaunlich viel aus ihrem Leben und es gibt andere, die machen erbärmlich wenig aus ihrem Leben. Es liegt aber an jedem selbst, was er aus seinem Leben macht. Er sollte nicht die Umstände oder andere Menschen oder die Gesellschaft oder die Regierung verantwortlich machen. Jeder hat die Möglichkeit, etwas zu verändern. Die Zeit ist zu kostbar, um sie zu verschwenden. Ich habe festgestellt, dass ich jedes Jahr 1 Jahr älter werde. Wer hätte es gedacht? Aber in meinem Alter ist es jetzt tatsächlich so, dass ich gefühlt die Zeit viel schneller verstreichen sehe oder empfinde. Ich denke, das geht alles so schnell vorbei. Vielleicht bist du 20 Jahre alt oder noch jünger sogar und denkst, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Aber lasst es euch gesagt sein, ihr, die ihr vielleicht 20 oder knapp drüber oder drunter seid, ihr werdet nicht ewig 20 sein. Es geht so schnell und dann seid ihr 30 und dann fängt es an, dass die Muskeln sich langsam abbauen. Ihr müsst mehr Sport machen oder Fitness betreiben. Oder noch ein bisschen später, dann habt ihr schon die Hälfte erreicht. Und dann, zack, seid ihr 50 und sagt euch, oh, wo ist nur die Zeit geblieben? Es geht so schnell, aber wenn ihr heute überlegt und klug lebt, dann könnt ihr eine ganz großartige Zukunft haben. Wenn ihr die Zeit aber verschwendet, dann ist es unter Umständen so, dass ihr dann bedauert, dass ihr diese oder jene Chance nicht genutzt habt, dass ihr diese oder jene Dinge nicht mehr ändern könnt. Deshalb, solange ihr die Möglichkeiten habt, das Richtige zu tun, es dann auch zu tun. Wie viele Menschen sagen am Ende ihres Lebens, ich habe gerne getan, was ich gemacht habe und ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Kürzlich las ich, dass 2/3 aller Deutschen ihre Jobs, ich zitiere, scheiße finden. Und schätzungsweise 1/3 sogar als völlig nutzlos, was sie da tun. Warum kündigen die nicht? Vermutlich des Geldes wegen oder aus Angst vor Neuem. Es ist doch entsetzlich. Wir sollten tun, was wir lieben und woran wir Freude haben. Am besten das, was Gott für uns vorgesehen hat. Er möchte, dass wir tun, was wir lieben oder dass wir lieben, was wir tun. Liebst du das, was du tust? Wenigstens ein bisschen. Ich glaube, viele von euch lieben, was sie tun. Aber sollte dir dein augenblickliches Leben nicht gefallen, dann bist du die einzige Person, die daran etwas ändern kann. Aber keine Sorge, wir müssen das nicht alleine tun. Gott ist mit uns, Gott ist bereit, uns zu helfen, er kann es in uns wirken. Der Geist Gottes ist in der Lage, das in uns zu bewirken. Aber handeln muss schon jeder von uns selbst. Gott macht das nicht einfach mit uns, über unsere Köpfe hinweg. Aber um Gottes Stimme zu hören, um sein Wort zu verstehen, brauchen wir Weisheit. Wir brauchen Weisheit, wir brauchen Verständnis, Erkenntnis, Disziplin, Selbstbeherrschung und wir brauchen Besonnenheit. Das kann man, gutes Urteilsvermögen, das kann man nachlesen in den Sprüchen, Kapitel 1. Besonnenheit ist was ganz Besonderes. Es ist, das heißt, damit sind wir in der Lage, gewissenhaft zu urteilen, uns zu beherrschen, uns zu disziplinieren, Gebrauch zu machen von der Vernunft, die Gott uns ja gegeben hat. Und klug mit den Dingen umzugehen, klug mit unseren Ressourcen, mit unseren Talenten umzugehen, sie richtig zu nutzen und weise einzusetzen. Ein kluger Mensch verschwendet weder seine Zeit noch sein Geld, seine Energie, seine Talente, er verschwendet auch nicht seine Worte. In den Sprüchen kann man sehr viele Weisheiten dazu lesen. Sprüche 10, Vers 19, da heißt es, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Doch wer die Zunge im Zaum hält, ist klug. Es ist manchmal gut, nicht zu schnell zu sein mit den Worten. Worte, die einmal gesagt sind, sind raus, die hole ich nicht mehr zurück, wie wenn ich irgendwo eine E-Mail schreibe, die kann ich vielleicht nochmal löschen. Aber wenn ich die E-Mail unbedacht wegschicke, dann sind sie auch verbreitet und ich hole sie nicht mehr zurück. Man kann die E-Mails noch zurückholen, wenn der andere sie noch nicht geöffnet hat, aber meistens klappt das dann doch nicht. Ein anderer Spruch aus den Sprüchen, Sprüche 12, Vers 16, ein Dummkopf zeigt seinen Ärger sofort, doch wer Beleidigung einsteckt, ist klug. Wer hat sich heute schon über etwas geärgert oder über jemanden geärgert? Oh, ihr seid alle, ah, ja, ich will das gar nicht wissen, über was, aber wie viel Zeit verschwenden wir wohl damit, uns zu ärgern? Darüber zu ärgern, was jemand gesagt hat. Dabei wäre es so einfach, der Dummheit einfach den Rücken zukehren und klug sein, sich nicht damit zu belasten. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Lasst euch nicht von Menschen eure Zeit, eure Freude stehlen, indem ihr euch ärgert über jemanden oder über Dinge, die ihr sowieso nicht ändern könnt. Jemand hat mal ermittelt, dass ein Tag voller Ärger und so viel Kraft kostet wie eine Woche Arbeit. Sei dahingestellt, ob es so ist. Aber ich glaube, man kann sich mit sich ärgern schon den ganzen Tag versauen. Und manchmal nicht nur einen Tag, manchmal schleppt man den längere Zeit mit sich rum. Viele Menschen verbringen viel Zeit mit Geld verdienen, mit Besitz anhäufen und versäumen darüber, sich Zeit zu nehmen für ihre Lieben, Zeit mit der Familie, mit den Kindern zu verbringen, mit Freunden. Passt gerade nicht, ist dann das Argument. Irgendwann nehme ich mir dazu die Zeit, wenn das und das und das, wenn ich das geschafft habe, wenn ich genügend vorgesorgt habe, sodass ich später genug habe, wenn alles geklärt ist und ich mit der Rente und dem, was ich zusätzlich angespart habe, dann auch auskomme, dann nehme ich mir dafür Zeit. Nutzt eure Zeit und eure Kraft für das, was wirklich wichtig ist. Aber was ist wichtig? Was ist wichtig in deinem Leben? Dazu wäre es gut, einfach mal das Leben unter die Lupe zu nehmen. Gib da einen guten Vorschlag, triff dich regelmäßig mit dir selbst, um mal zu überprüfen, was mache ich so, was habe ich so gemacht in diesem Jahr, was ist gelungen, was habe ich erreicht, was ist die Frucht meines Lebens. Was du tust, ist es das, was Gott von dir will, oder ist es das, was du dir alles selbst aufgeladen hast und unter der Last stöhnst? Wir sind oft so beschäftigt und stöhnen unter all dem, was uns plagt. Aber Gott will nicht, dass wir beschäftigt sind. Er will, dass wir gute Frucht bringen. Und so sollten wir uns fragen, ist mein Leben in dieser Hinsicht, gute Frucht für Gott zu bringen, produktiv. Sollte ich etwas ändern in meinem Leben? Wem von euch fällt etwas ein, das er ändern sollte? Auch wieder nur, wem etwas einfällt, aber nicht, müsst ihr nicht nennen. Vielleicht gibt es etwas, was wir ändern sollten, und dann wäre ein guter Ratschlag, verschiebe es nicht auf irgendwann. Irgendwann ist vielleicht zu spät. Lasst dich führen vom Geist Gottes, Dinge zu verändern. Sucht euch Hilfe, wenn nötig. Aber verschiebt es nicht auf irgendwann mal. Am Ende wird man letztlich bedauern, es nicht getan oder wenigstens versucht zu haben. Der Apostel Paulus, der gibt uns eine ganze Reihe an sehr wertvollen Ratschlägen, wenn es darum geht, wie mit unserem Leben umzugehen. Da heißt es in Epheser 5, Vers 14, deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und der Messias wird dein Licht sein. Wie viele Menschen gehen wohl so halb schlafend oder wie tot durchs Leben. Aber in diesem Satz wird deutlich, das heißt, das Leben auf eine andere Spur zu bringen, eine andere Richtung einzuschlagen. Wenn ich schlafe und morgens aufstehe, dann mache ich einen Ortswechsel. Ich stehe erstmal aus der Waagrechten auf und bin bereit, in den Tag zu gehen. Wach auf, du Schläfer, und der Messias, Jesus, wird unser Licht sein. Bleib nicht liegen. Vers 15 in Epheser 5. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Und Vers 16. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Vers 17. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und dazu müssen wir im Zwiegespräch mit ihm sein. Wir müssen die Zeiten mit Gott suchen. Und in den Versen 18, 19 habe ich jetzt nicht als Folie, da geht es noch weiter, da kommen so ganz praktische Ratschläge. Betrinkt euch nicht, damit ihr kein zügelloses Leben führt, kein verschwenderisches Leben. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen und Lobliedern auferbaut, mit geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Ich erinnere mich an das, was Inter letzte Woche sagte, eins machen darin, den Herrn zu preisen, im Lobpreis vor Gott zu stehen und ihn zu ehren, durch das, was wir, durch unser ganzes Leben und ihm auch zuzusingen. Und damit wird Großes geschehen. Gott wird daraus etwas Großes machen, wenn wir uns dazu eins werden. Und schließlich in Vers 20, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Das ist über dem allem, für unser Leben dankbar zu sein. Was lernen wir jetzt aus diesen Ratschlägen von Paulus? Seid achtsam. Seid achtsam im Hinblick auf eure Zeit und auf eure Entscheidungen. Seid zielorientiert. Wenn ich jetzt das Richtige tue, werde ich irgendwann in der Zukunft davon profitieren. Wartet nicht darauf, bis euch irgendwann mal dazu zumute ist, etwas zu tun. Handelt jetzt. Viele genießen heute den Lohn dessen oder der Entscheidungen, der richtigen Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen haben. Da profitieren wir jetzt von. Das Wort Gottes ist ein guter und weiser Ratgeber für unser ganzes Leben. Wenn ihr heute Morgen hierher gekommen seid, euch auf einen Stuhl gesetzt habt und euch das anhört, diese biblischen Prinzipien, ihr bekommt sie umsonst. Es sei denn, ihr gebt nachher was, wenn wir eine Kollekte haben. Aber im Prinzip bekommt ihr das umsonst. Und es gibt viele Menschen, die Geld für teure Zeitmanagement-Seminare ausgeben. Aber biblische Wahrheiten sind nicht einfach nur Worte. Wenn wir sie in uns wirksam werden lassen, dann haben sie die Kraft, uns zu verändern. Sie verändern Sie erneuern unser Denken. Und deshalb glaube ich, ist es keine Zeitverschwendung, sich heute auf den Weg gemacht zu haben, zum Gottesdienst zu kommen. Und ich hoffe, dass ihr den Ertrag von Entscheidungen, für die ihr euch heute entscheidet oder für Dinge, die ihr euch vornehmt, dass ihr den Ertrag in den nächsten Tagen, Wochen und vielleicht im nächsten Jahr ernten könnt, einen Nutzen davon haben könnt. Ich profitiere selbst davon, mit dem ich mich jetzt beschäftigt habe. Ich habe mir ja schon 2, 3, 4 Mal gepredigt. Ihr hört das jetzt zum ersten Mal. Ich habe es schon also mindestens 4 Mal gehört. Ich habe mich 1,5 Wochen damit intensiv beschäftigt. Ich habe in der Bibel gelesen, ich habe verschiedene Texte studiert. Ich habe ab und zu morgens auf dem Weg zur Arbeit mit dem Rad in der Morgenkühle die Zeit genossen, mich lange darüber inspirieren zu lassen, zu beten darüber, über Verschiedenes nachzudenken. Und gestern Abend und heute früh habe ich nochmal wieder zu mir gepredigt und dachte, du musst doch irgendwann mal verstehen, worum es geht. Es hat mir geholfen, mich auf mein Ziel auszurichten. Lebt ein lebenswertes Leben. Letzte Woche habe ich meinen Arbeitskollegen, mit dem ich eine Fahrgemeinschaft habe, gefragt, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, mit dem Wissen, was du heute hast, du könntest alles nochmal von vorne anfangen, was würdest du machen? Was würdest du ändern? Würdest du was anderes machen? Ich dachte, nö, ich würde das wieder so machen. Demnach gehört er nicht zu den 2/3, die ihre Jobs völlig daneben finden. Er ist zufrieden mit dem, wofür er sich entschieden hat. Und ich glaube, jeder sollte sich das ab und zu fragen. Was würde ich machen? Würde ich nochmal was ganz anders machen? Gib dich nicht damit zufrieden, was du gar nicht willst, etwas zu tun, was du gar nicht willst oder was du eventuell sogar hast, ohne auch nur den Versuch unternommen zu haben, etwas zu verändern. Letztes Jahr um diese Zeit hatte ich Gespräche mit meinem Sohn Jan Christoph. Der hatte gerade mal eben 1 Jahr eine neue Stelle nach dem Studium und irgendwie hört es sich so an, als wenn er sehr unglücklich sei, als wenn er sehr unzufrieden sei mit dem, was er da macht und fühlt sich da gar nicht herausgefordert und nur irgendwie stupide, sage ich jetzt mal so, EMV-Messungen machen. Und er hat das zwar ein bisschen gern gemacht, aber es hörte sich so an, als sei er unglücklich. Und im ersten Moment dachte ich natürlich, ja, jetzt gleich nach dem ersten Jahr schon aufzugeben, man muss ja durchhalten und darf nicht sofort aufgeben. Das habe ich natürlich nicht gesagt, nur gedacht. Bei meinem Sohn Jan Christoph weiß ich genau, was ich sagen und was ich denken soll. Und viele Dinge sollte ich lieber nur denken. Und dann habe ich mir das angehört. Dann habe ich mir das angehört und habe dann auch ihm wirklich den Rat gegeben, Jan Christoph, weißt du was, ich würde das an deiner Stelle auch machen, wenn du bist in einer ungekündigten Stelle, du kannst das begründen und du suchst dir was Neues. Ich würde da voll hinterstehen, obwohl er muss mich ja nicht fragen dazu. Das ist ja seine eigene Entscheidung. Aber er hat sich dafür interessiert und er hat sich was Neues gesucht. Das war alles dann natürlich nicht so einfach, aber wenn ich ihn heute spreche, er ist jetzt 1 Jahr oder fast 1 Jahr in einem neuen Job. Und wenn ich ihn heute höre, dann habe ich das Empfinden, er hat eine Freude, eine Begeisterung und er ist glücklich. Und das hat mich natürlich total erfreut. Lebe dein Leben und lebe nicht das Leben eines anderen. Lebe es nicht auf Sparflamme, tu, wozu dich dein Herz drängt und der Geist Gottes treibt. Denkt sorgfältig darüber nach, was ihr tut und trefft kluge Entscheidungen. Lasst keine Gelegenheit ungenutzt verstreichen. Seid nicht leichtsinnig, gedankenlos oder töricht. Und findet heraus, was der Wille Gottes ist und haltet daran fest. Tust du, wozu Gott dich ruft? Lebst du in deiner Berufung, die Gott dir geschenkt, gezeigt hat? Das können wir übrigens jeden Morgen ganz neu tun. Wir können fragen, Gott, was ist dein Plan für mich heute? Was ist dein Auftrag? Was soll ich tun? Dazu muss ich natürlich mit Gott in Zwiegespräch sein. Jeder sollte sich diese Zeiten suchen, immer und immer wieder in der Stille mit Gott zu sein. Und schließlich seid dankbar. Das ist absolut bereichernd für unser ganzes Leben, dankbar zu sein, in allem dankbar zu sein und das jeden Tag aufs Neue Und selbst in den Dingen, wo ich dreimal überlegen muss, wie dafür soll ich jetzt dankbar sein? Nee, also beim besten Willen nicht. Es wird uns zum Segen, wenn wir eine Dankbarkeit als Lebensprinzip einüben. Wenn wir das hinbekommen, ich habe es vielleicht bei der letzten Predigt mal erwähnt und ich bin da immer noch mit großer Begeisterung dabei. Das ist jetzt 6 oder 8 Wochen her, da hatte ich ein Buch gelesen, da geht es in dem ganzen Buch nur über Dankbarkeit. Und die Frau, die das geschrieben hat, hatte den Tipp gegeben, schreib dir doch mal einfach, wenn du etwas erlebst, wenn irgendetwas ist in deinem Leben, auf, wofür du dankst. Und dann dachte ich, ja, das kann ich ja wohl hinkriegen. Und habe mir so ein kleines Buch genommen, das liegt dann auf meinem Stuhl, wo ich morgens immer so meine stille Zeit habe, bevor ich in den Tag starte. Und immer dann, wenn mir was einfällt, ich behalte mir das auch noch so, dass ich es am nächsten Tag aufschreiben kann, wenn es tagsüber passiert, dann schreibe ich mir auf, wofür ich dankbar bin. Und dann kann das auch mal sowas Profanes, ich sage jetzt mal sowas Profanes sein, wie in die Küche zu kommen und irgendeinen ganz besonderen Geruch, ich weiß nicht mehr, was es für ein Essen war, in die Nase zu kriegen. Und ich dachte, ach, ist das nicht herrlich, dass ich das jetzt genießen darf? Im Moment die Dinge zu genießen oder ich bin morgens mit dem Rad über die Hund... Wie viel Zeit haben wir? Okay, ich bin morgens mit dem Rad über die Hunte gefahren um 5 Uhr, kurz nach 5, fahre über die Hunte und da sind links und rechts Schafe und die, sagt man, mähen, die mähen mir zu. Und das war so herrlich, wann erlebt man das schon, das habe ich so genossen und dann schreibe ich das alles in dieses Buch. Ich bin jetzt in diesem Buch dran seit ein paar Wochen und bin jetzt bei Eintrag Nummer 70, glaube ich. Und ich glaube, da passen, das Buch heißt irgendwie 1000 Mal Danke oder sowas. Und also von daher, dankbar zu sein für alles, das ist ein so, so guter Tipp, den jeder von uns befolgen kann. Wie auch immer er das genau macht. Also ihr müsst kein Buch anlegen dazu. Im Psalm 90, Vers 12, da heißt es, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit Weisheit in unser Herz einzieht. Der Tod, wir verdrängen ihn allzu gerne. Von Woody Allen wird gesagt, er habe keine Angst vor dem Tod. Er möchte nur nicht da sein, wenn er kommt. Guter Trick, ich weiß nicht, ob lebt er noch, ob es ihm gelungen ist. Ja, es ist gut, darüber nachzudenken, dass unser Leben begrenzt ist. Und es ist gut zu wissen, dass unser ganzes Leben, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft in seinen Händen liegt. Dass ich nicht alleine dafür verantwortlich bin, alles zu regeln und so gut für meine Zukunft zu sorgen, dass da auch nichts schief geht. Dass ich nachher sagen kann, ah, ich habe genug, ich habe das und das und das gemacht, ich habe Vorsorge getroffen. Es ist so gut zu wissen, dass mein Leben in seiner Hand ist. Und denkt daran, wir warten nicht auf den Tod, wir warten auf das Kommen Jesu. Und ich glaube, viele Jüngere von uns, die werden vielleicht auch gar nicht sterben. Die werden noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Wir alten Gesellen, wir sind dann vielleicht, wir haben schon einmal den Weg über den Tod genommen. Aber wir wissen, dass wir dann bei Gott sind. Noch ein Psalm, Psalm 39, Vers 5. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist, meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. In einem Moment kommt er zu Fall und in einem Moment kann es zu Ende sein. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf. Aber letztendlich weiß niemand für wen. Welch ein sinnloses Treiben. Wenn wir nur ein bisschen mit Verstand, mit ein bisschen mit vernünftigem Urteilsvermögen darauf schauen, was Menschen tun, das ist so sinnlos. Und wir tun, als sei die Zeit beliebig zu vervielfältigen. Dabei ist die Zeit etwas von dem, was nicht zurückkommt. Die Zeit vergeht. Manche sagen, die Zeit rennt und wir rennen mit. Wir können natürlich punktuell Zeichen setzen, indem wir eben nicht mitrennen, sondern indem wir jetzt und hier darauf schauen, was es zu tun gilt. Und deshalb ist es so wichtig, darüber nachzudenken. Denkt darüber nach, dass unsere Zeit hier begrenzt ist, dass die Zeit kurz ist und wir weise und klug werden. Ich fasse zusammen. Das Leben ist kurz und es ist kostbar. Verschwendet eure Zeit nicht. Das bedeutet nicht, noch mehr zu tun, noch mehr zu arbeiten, noch mehr zu rödeln, um noch produktiver zu sein. Genau das bedeutet nicht. Das bedeutet nicht, eine Bucketlist abzuarbeiten. Vor lauter Angst, ihr könntet etwas verpassen. Ich könnte vielleicht noch niemals in New York gewesen sein oder irgendwas sonst. Seid nicht Getriebene. Ihr seid nicht auf der Flucht. Manchmal ist weniger mehr. Du weniger, um mehr Zeit für das wirklich Wichtige im Leben zu haben. Und das sagt uns nochmal Paulus in einem, wie ich finde, sehr genialen Vers, Epheser 2, Vers 10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Jeder von uns hier ist ein Meisterstück Gottes in Jesus. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Dass wir damit unser Leben gestalten. Also Gott hat gute Werke vorbereitet. Wir müssen uns die noch gar nicht mal ausdenken. Gott hat gute Werke vorbereitet, die es gilt anzuwenden, damit unser Leben zu gestalten. Und dazu gehört auch, investiert in gute Beziehungen. Habt ihr Schlafmangel? Dann schlaft mehr. Sorgt für Zeiten der Erholung, sorgt für Ruhe, macht Pausen, habt Spaß, verbringt Zeit mit der Familie, mit Freunden, trinkt genug Wasser, bewegt euch an frischer Luft, ernährt euch gut, macht Sport in dem Maß, wie es für euch wichtig und gut ist, aber vor allem sucht die Stille mit Gott, um da das zu bekommen, was ihr braucht. Lebe dein Leben im Hier und Jetzt, sodass du es morgen nicht bedauerst. Ein besonders ausgeglichener Mensch, ein besonders ausgeglichener junger Mensch, ich glaube sogar sehr junger Mensch, hat mal gesagt, ich tue immer nur das, was ich tue und denke nicht ständig daran, was ich noch tun muss oder tun will. Amen. Ich bete noch.